Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es noch einmal um das Vorgehen in der Praxis bei der Vermeidung und Verwendung von Abwärme, wie im Energieeffizienzgesetz gefordert. In diesem dritten Podcast zum Thema wollen wir uns mit der Prüfung, inwieweit Abwärmequellen und Wärmesenken zusammenpassen oder passend gemacht werden können und den wichtigsten Technologien zur Abwärmenutzung beschäftigen. Fangen wir an mit der Verbindung von Wärmequellen und Wärmesenken. Dazu prüft man für jede Wärmequelle, welche Wärmesenke im Vorlauf ein geringeres Temperaturniveau hat. Bei welcher der identifizierten Wärmesenken die benötigte Wärmemenge größer ist als die verfügbare Abwärmemenge. Ist das nämlich der Fall, kann die verfügbare Abwärme theoretisch komplett genutzt werden. Das wäre ideal. Wenn nicht, ist das auch kein Beinbruch, aber dann ist ein zusätzlicher Wärmeerzeuger an der Senke erforderlich. Und die dritte Frage ist, entspricht die zeitliche Verfügbarkeit der Abwärmequelle dem zeitlichen Wärmebedarf der Wärmesenke? Außerdem sollte man noch ein paar praktische Dinge prüfen, etwa die räumliche Lage von Abwärmequellen und Wärmesenken. Denn je größer die Entfernung, desto höher sind Leitungskosten und Leitungsverluste. Und man sollte auch prüfen, ob es genug Platz gibt für eventuell notwendige technische Einrichtungen wie Wärmetauscher oder Wärmespeicher. Wenn man keine geeigneten Wärmesenken findet, kann man noch prüfen, ob sich Betriebszeiten möglicherweise verschieben lassen, ob sich Abwärmequellen kombinieren oder staffeln lassen oder ob das Abwärmeniveau von Abwärmequellen mit einer Wärmepumpe auf ein nutzbares Niveau angehoben werden kann. Außerdem sollte man prüfen, ob ein Wärmespeicher genutzt werden kann, um Abwärme zu dem Zeitpunkt zu nutzen, an dem sie gebraucht wird, oder ob die Abwärme zur Unterstützung der Kälteversorgung oder zur Stromerzeugung genutzt werden kann, also unabhängig von Wärmesenken. Kommen wir dann zu den Technologien zur Abwärmenutzung. Die anfallende Abwärme ist ja entweder an Medien gebunden oder wird durch diffus, durch Wärmestrahlung oder Konvektion an die Umgebungsluft abgegeben. Diffuse Abwärme ist schwer zu nutzen und sollte daher vor einer möglichen Nutzung in einem Medium erfasst werden. Medien, an denen Abwärme gebunden wird, sind in der Regel Gase, wie zum Beispiel die Abluft, etwa aus Druckluft oder Kälteanlagen, Trocknungsanlagen, oder Abgase, zum Beispiel die Kesselabgase oder Abgase aus der thermischen Nachverbrennung. Das können Dämpfe oder Brüden sein oder Flüssigkeiten wie Kühlwasser, Prozesswasser, Thermoöle. Kern der Abwärmenutzung ist ja immer die Übertragung der Abwärme auf ein anderes Medium, das dann den Prozess, einen anderen Prozess oder einem dritten als Nutzwärmeträger zur Verfügung gestellt werden kann. Das erfolgt über einen in der Praxis oft als Wärmetauscher bezeichneten Wärmeüberträger. Das ist eigentlich das richtige Wort, da der Wärmestrom nur in eine Richtung stattfindet. Ja, Wärmeüberträger gibt es verschiedene Arten, die je nach Einsatzzweck geeignet sein können. Ganz häufig sind zum Beispiel Plattenwärmeüberträger. Die bestehen einfach aus parallelen Platten, zwischen denen das Heiz- und das Kühlmedium zirkulieren. Diese Platten sind profiliert, damit es eine turbulente Strömung gibt, was die Wärmeübertragung erhöht. Und solche Platten, Wärmeüberträger, sind für Temperaturen bis 750 Grad geeignet. Und es gibt auch Varianten, die man zur Reinigung demontieren kann. Verschweißte oder verlötete Modelle sind dann nur für saubere Medien geeignet. Eine Alternative wären Rohrbündelwärmeüberträger. Diese bestehen aus zahlreichen parallelen Rohren, durch die das eine Medium strömt, das andere Medium durchströmt dann den umgebenden Behälter. Solche Rohrbündelwärmeüberträger werden auch oft auch zum Verdampfen von Flüssigkeiten und Kondensieren von Gasen in der Wärmekraftmaschine oder in der Kältetechnik eingesetzt, dann als Kondensator oder Verflüssiger bezeichnet. Ein Doppelrohrwärmeüberträger besteht aus zwei konzentrischen Rohren. Das Medium im inneren Rohr wird durch das Medium im äußeren Rohr erhitzt oder gekühlt. Diese Doppelrohrwärmeüberträger sind im Vergleich zu anderen relativ preisgünstig, brauchen aber wiederum viel Bauraum. Und Rotationswärmeüberträger, dabei wird eine rotierende Speichermasse abwechselnd von einem Luftstrom erwärmt und vom anderen Luftstrom abgekühlt. Die sind nur für saubere Gas-Gas-Anwendungen geeignet, aber auch für oder bei geringen Temperaturunterschieden effizient und werden zum Beispiel häufig in der Lüftungs- und Klimatechnik verwendet. Ja, Wärmespeicher werden dann eingesetzt, wenn das Wärmeangebot zeitlich nicht zur Wärmenachfrage passt, also zwischen Abwärmequelle und Wärmesenke installiert. Und dabei muss die Arbeitstemperatur des Speichers beim Laden unter der Abwärmequelle und beim Entladen oberhalb der Temperatur der Wärmesenke liegen. Daraus und aus der erforderlichen Speicherdauer und dem Platzangebot ergibt sich das geeignete Speichermedium. Generell gilt die Regel, mit zunehmender Speicherdichte steigt der technische Aufwand und damit die Kosten. Die verbreitetsten Wärmespeicher sind die sogenannten sensiblen Wärmespeicher, die Energie in Form fühlbarer Wärme speichern, wo sich also beim Lade- bzw. Entlagevorgang die Temperatur des Speichermediums ändert. Das kann Wasser sein, das können Thermoöle oder Salzschmelzen sein. Bei höheren Temperaturen bis über 1000 Grad Celsius auch feste Speichermedien wie Speckstein oder technische Keramik. Und bei den Latentwärmespeichern wird Energie bei der Änderung des Aggregatzustands des Speichermediums, also beim Schmelzen oder Verfestigen, aufgenommen bzw. abgegeben. Das Speichermedium wird daher als Phasenwechselmaterial oder PCM, von Englisch Phase Change Material bezeichnet. Das können Paraffine sein, Salzhydrate, Nitratsalze, Nitratsalzmischungen oder auch Wassersalzlösungen bei 0 Grad Celsius oder darunter. Denn wenn die Abwärme zur Kälteerzeugung verwendet wird, kann es sinnvoll sein, Abwärme als Kälte zu speichern, da die Verluste hierbei geringer sind als bei der Wärmespeicherung. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die sorptiven Wärmespeicher. Die sind aber in der Praxis relativ selten. In der Forschung wird aber allerdings ein großes Potenzial gesehen. Ja, die Abwärme kann prinzipiell in jedem Prozess, der Wärme benötigt, eingesetzt werden. Wegen der Temperaturanforderungen wird sie vor allem praktisch in Temperaturen, in Prozessen mit relativ geringen Temperaturanforderungen genutzt. Zum Beispiel zum Waschen, Bleichen, Trocknen in der Textilindustrie, zur Zellstoff- und Papiertrocknung in der Papierindustrie, zum Trocknen, Kochen, Waschen, Wärme behandeln, Pasteurisieren in der Lebensmittelindustrie. Oder zur Vorwärmung von Wasser in verschiedenen Sektoren. Und das ist auch eine weitere klassische Anwendung, nämlich Heizung, Heizungsunterstützung bzw. Brauchwasserbereitung und Brauchwasserunterstützung. Also zum Beispiel Vorwärmen des Heizwassers oder des Brauchwassers. Wenn man eine Wärmepumpe braucht, um etwa die Temperatur anzuhöhen, dann spricht man von einer indirekten Wärmenutzung. Auch Wärmepumpen lassen sich nämlich zum Beispiel mit Wärme antreiben. Da ist das gleiche Verfahren oder steckt das gleiche Verfahren hinter, aber wie bei den sorptiven Wärmespeichern. Bei großen Abwärmemengen bietet sich auch die Stromerzeugung aus der Abwärme an. Neben dem im ersten Teil dieses Podcasts zur Vermeidung und Verwendung von Abwärme schon erwähntem Organic Rankine Cycle, ORC, kann man da auch den klassischen Dampfturbinenprozess nutzen ab einer Abwärmetemperatur von 150 Grad Celsius. Bei noch höheren Abwärmetemperaturen natürlich auch den Gasturbinenprozess. Und bei kleineren Abwärmemengen könnte möglicherweise auch ein Stirling-Motor zur Stromerzeugung genutzt werden. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.